Heute dürfen wir wirklich vor Augen bringen, dass das Ereignis der Auferstehung Jesus Christus. Und wir möchten heute durch die Augen von drei Menschen vor allem die Auferstehung Jesu betrachten. Und zwar in Johannes 20 wieder, was Caleb vorgelesen hat. Johannes 20. Ich habe festgestellt, alle zwei Jahren haben wir ein von dem Evangelium die Auferstehungsgeschichte betrachtet. Du hast vier Perspektiven von der Auferstehung Jesu, die gegeben wird. Das heißt nicht vier verschiedene Wahrheiten, sondern vier verschiedene Perspektiven von der gleichen Wahrheit. Ähnlich wie man hier, wenn man das Kerze anschaut, das Kerzen bleibt gleich, aber wenn ich von dieser Seite das anschaue, dann sehe ich, wie die Kerze, den Teil so in meine Richtung schaut und ich kann eine Seite vom Kerzen sehen und von der anderen Seite sehe ich das andere Seite. Es gibt übrigens, das haben wir Freitag nicht geschafft, aber auf einer Seite steht dem Kreuz, das Kreuz, ich zeige euch, steht das Kreuz. Golgatha, das war Karfreitag. Aber heute, das Grab ist leer. Das Begraben, auferstanden. Okay. Das haben wir doch geschafft, dass wir das sehen heute. Das ist ein schönes Kerzen. Aber wenn wir das von einer Seite sehen, ist gleiche Wahrheit. Okay. Aber eine andere Perspektive. Und so haben die vier Evangelien vier Augenzeugen oder vier Berichte von Augenzeugen, die das gleiche Geschichte berichtet und uns dann verschiedene Dimensionen von der Geschichte betrachtet. Und auch dazu verschiedene Betonungen. Das heißt, manche wird von einem sprechen, von einem Augenzeugen von einem oder von einem anderen. Jedes Evangelium hat auch eine Betonung. Und Matthäus betont Jesus als König, Markus ständig unterwegs, der Herr Jesus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes Evangelium als der ewige Gott. Und alle vier sind Wahrheiten von Jesus. Es gibt so viele Dimensionen von Jesus, aber diese vier sind sehr wichtig. Das heißt, wenn wir Johannes Evangelium aufschlagen, er wird das genauso uns überzeugen. Das hat er auch tatsächlich ausdrücklich gesagt, besser als alle anderen Evangelien, klar ausgedrückt, was sein Zweck war für das Buch, für das Evangelium. In Kapitel 20, Ende von dem Kapitel, sagt er, diese aber sind geschrieben, Vers 31, diese aber sind geschrieben, was geschrieben, das ganze Buch, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Er zeigt uns Jesus als der ewige Gott. So hat er angefangen in Kapitel 1, das Wort war mit Gott, er war am Anfang bei Gott. Er ist Gott, er war bei Gott, war am Anfang bei Gott. Das heißt, er ist der ewige Gott und durch ihn ist alles entstanden worden. Er hat alles geschaffen, hat gelebt. Er hat gedient, er hat Wundern getan und ist an unsere Stelle ans Kreuz gebracht, durch den Willen des Vaters. Alles gemacht, was der Vater ihm gesagt hat, ist begraben worden. Und die Jünger haben alles mit ihm erlebt, diese 2 bis 3 Jahre, alle seine Wundern. Sie haben alle ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Sie haben ihre Berufung aufs Spiel gesetzt. Sie haben ihre Boote verlassen, ihre Netzen verlassen, manche. Oder ihre Arbeit als Zöllner. Matthäus hat verlassen. Ein ganz profitables Beruf hat er aufgegeben, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das hat Matthäus gemacht. Entschuldigung, muss das stilllegen. Anderen haben auch alles verlassen. Er sagt, Vater und Mutter verlassen, Familie verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und dann ist dieser, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, wurde festgenommen, ungerechterweise, wurde gefoltert, wurde so in Schande gebracht und nackt an einem Stück Holz festgenagelt. Für alle Welt zu sehen. Blutig, voller blauer Flecken, gestorben. Da ist deine Hoffnung. In ihrer Trauer haben sie ihn trotzdem geliebt und manche, vor allem Josef und Arimathea und Nikodemus, beide so heimliche Nachfolger Jesu aus Angst für den Juden, jüdischen Leitern, haben dein Leib von Kreuz abgenommen, haben ihm sein Leiche geehrt, haben es mit Myrrhe und Aloe-Mischung gesalbt und dann in einem ganz neuen Grab gelegt. Mindestens das können sie machen, seine Leiche ehren. Weil sie wussten, was für eine Liebe er für sie hatte. Und sie wussten haargenau, dass er nie gesündigt hat. Sie hatten ihn erlebt. Er war immer anständig, immer richtig unterwegs, immer zur rechten Zeit ruhig. Und selbst wenn er zornig war, war das nicht aus Selbstegoismus, sondern wegen der Ehre des Vaters. Und sie haben ihn weiter geliebt. So ist er 3 Tage, 3 Nächte, wie er sagte, mit Jona, bezüglich wie Jona, 3 Tage, 3 Nächte im Walfisch war. Ist er 3 Tage, 3 Nächte in der Erde gelegen. Und am ersten Tag der Woche, was eigentlich Sonntag ist, Sabbat war 7. Tag der Woche, ersten Tag der Woche in der Früh, ist er nicht mehr ins Grab. Wir wissen das. Aber lass uns die Geschichte erfahren, wie sie das erfahren haben. Er war im Grab, begraben, und dann sagt am ersten Tag der Woche, Vers 1 im Kapitel 20 von Johannes, kommt Maria Magdalena. So ist die erste von diesen 3, die Jesus erlebt hatte. Wir werden sehen, es ist stufenweise, wie sie erlebt, wie Jesus auferstanden ist. Wir sehen, wie gnädig, ich möchte hier wirklich merken, wie gnädig und sorgfältig Gott ist, wie diese Gläubigen das Ereignis erleben. Er hätte einfach einen Brief schreiben können und sagen, hey, ich lebe jetzt. Aber er wollte, dass dieser erste Jünger das auch stufenweise, stückweise erleben. Souverän war Gott über jedes Teil, jedes Ereignis hier. Und die erste, die das erlebt, war nicht eine der 12 Jünger, sondern war eine Frau. Das finde ich kostbar. Das wisst ihr ja vielleicht, damals war Augenzeugen von einer Frau nicht nicht rechtsgültig vor Gericht. Es war nicht von den Christen, es war einfach, die römische Welt war so. Das heißt, Gott, wenn er nach dem römischen Rechte gemacht hätte, wäre erst die Männer das gesagt. Aber nein, nein. Er hat erst die Frauen das Recht gegeben, das der Möglichkeit gegeben, den leeren Grab zu sehen. Sehen wir, wie Gott ein Herz für die Frauen hat und ihnen wirklich einen hohen Stellenwert gibt. Maria Magdalena, ganz in der Früh kam zum Grab. Sie kam allein, sie kam mit Öl, um Jesus seinen Leib die letzte Ehre zu geben. Wenn sie bis 4. Tag gewartet hätte, wäre sein, laut dem jüdischen Tradition, sein Leib wäre anfangen zu vergehen. Das wäre dann nicht mehr möglich. Aber am 3. Tag war das nach dem jüdischen schon immer noch rein, dass sie das machen konnten. Letzte Möglichkeit, Jesus zu salben. Nun, ich möchte hier nebenbei merken, das das leere Grab, leere Grab. Hier merken eine Sache, und zwar, ihr wisst ja, dass es andere Berichte gibt, vor allem vom Markus-Evangelium, wo nicht nur eine Frau zum Grab gekommen ist, sondern wie viele? Wisst jemand? Drei. Okay. So, welche ist richtig? Eine Frau oder drei Frauen? Gut, wenn du ein Ereignis von verschiedener Perspektive anschaust, es gibt dann mehrere Ereignisse. Klar ist es, mehrere haben Jesus erlebt. Und das heißt es, wir denken oft zweidimensional oder eindimensional. Okay, eine Frau oder drei Frauen. Aber es gab dieser erste ist diese Frau gekommen zum Grab. Und danach kamen drei Frauen zum Grab. Und danach sind alle Frauen miteinander mit dem Jüngern gewesen. Also es ist wie in einer Geschichte, wenn du ein ganz, wenn man von ein furchtbares Erlebnis spricht, von einem Ereignis, ein Unfall in einem ganz besonderen, sagen wir mal, am Plärrer, okay, im Nürnberg, und das ist ein ganz schlimmer Unfall. Und einige Augenzeugen sind da, okay. Und dann wirst du verschiedene Augenzeugen, es ist so ein Durcheinander. Okay? Einer rennt zu dem Auto, ein anderer geht hier und hin. Und es ist wirklich so, und so sind wir Menschen. So waren sie auch damals. Sie waren nicht sitzen und sagen, ha, will ich zum Grab gehen? Ich gehe zum Grab. Okay? Und dann läuft zum Grab und dann, oh, da ist ein Engel. Okay? So war es nicht. Sie waren ganz normale Menschen. Puh, geht es durcheinander. Und so waren die Emotionen auf und ab. Und so werden wir heute erleben. Bei diesem nur diese Perspektive von Geschichte. Und erst kam Maria Magdalene zum Grab, um Jesus zu ehren. Warum ausgerechnet Maria Magdalene? Erstmal, wir sehen in Kapitel 19, Vers 25, sie war eine der Frauen, Maria Magdalene, die beim dem Kreuz Jesus stand, als er gekreuzigt wurde. Sie war sehr mutig. Die Jünger sind alle entflohen. Johannes scheinbar stand in der Nähe, aber die meisten sind entflohen, waren nicht am Kreuz, aber die Frauen schon. So sind auch Frauen öfters mutiger als wir Männer. Müssen wir das annehmen? Soll nicht sein, aber es ist so. Wir sollen auch mutig sein. Aber sie waren sehr mutig. Sie war sehr treu zum Herrn. So kostbar ist es zu erleben, wie sie diese Frauen einfach am Kreuz standen. Sie haben keine Schande gehabt. Sie sind zu Jesus gestanden und sie war eine davon. Lukas 8 sagt, kannst du aufschlagen, musst du nicht, aber Lukas 8, Vers 2 spricht von dieser Frau. Wir lernen was von, warum diese Frau, ausgerechnet diese Frau, zum Grab gekommen ist. Und das Erste ist, dass dem Grab Jesu den leeren Grab erlebt hatte. Er sagte, und die 12 mit Jesus und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und dann spricht er von den anderen Frauen. 7 Dämonen hat sie gehabt. Könnt ihr das euch vorstellen? Nicht nur eine Dämone, sondern 7 Dämonen hat sie wirklich belästigt. Nicht zu viel groß zu machen, aber Dämonenbesessung war nicht nur eine Zeit Jesu. Vielleicht war es stärker, als der Sohn Gottes auf die Erde war, aber es ist immer noch heute zu erleben. Ich kann mich gut erinnern, als wir am Büchertisch standen, kam ein Mann vorbei, er war voll, ja, tätowiert und war nicht bei sich ganz, höchstwahrscheinlich mit Drogen. Unter dem Einfluss von Drogen. Aber die Dinge, die er gesagt hat, könnten nur von Teufel kommen. Böse, blasphemische Worte. Wieso würdest du so reden? Und wir haben alle gedacht, vielleicht war er besessen. Das passiert auch heute. Interessanterweise hat ein Drogenabhängiger, der befreit wurde, die zum Glauben gekommen ist, nachher gesagt, wenn ich Crystal Meth zu mir genommen habe, habe ich gespürt, wie ich böse Geister in mir eingeladen habe. Hat er selber gesagt. So, ich denke, wenn wir so denken, in unsere Zeiten, ist nicht nur, dass ein ganz netter Mensch, der in der Gemeinde geht und die Bibel liest und einfach so Dämonen bekommt, so zufällig, sondern es ist auch wie heute Menschen, die auf dem Weg, dem bösen Weg einschlagen, dass etwas auf sie kommt. Und vielleicht sogar Marie Magdalena so eine. Denken wir an einen Drogenabhängigen, der zum Glauben kommt, Jesus folgt. Dass man ein Bild vielleicht vor Augen hat. Kann sein, dass sowas auch ins Spiel wäre. Aber so war diese Frau befreit worden von diesem, ob es mit Drogen oder Getränke, Alkohol oder was auch immer, böses Erlebnisse. Hat auch ihr Leben sicher vernarbt und wirklich Schaden eingerichtet. Aber Jesus hat sie befreit. Warum ist das wichtig, dass ausgerechnet diese Frau, die 7 Dämonen hatte, das erste ist? Vielleicht ist das, was Lukas 7 sagt. Ihre vielen Sünden sind vergeben, sagte von einer anderen Frau. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn jemand so viel Böses erlebt hat, ist die Liebe auch umso größer. Natürlich hat jeder von uns viele Sünde, aber wenn wir nicht merken, dass wir viele Sünde haben, dann werden wir auch wenig lieben. Sind gleichgültig. Ja, ja, ist für meine Sünden gestorben. Aber wenn jemand merkt, ich bin so ein böser Mensch, dann ist die Liebe groß. Diese Frau hat so viel von Jesu Liebe erlebt. Sie hat eine brennende Liebe für ihn. Sie musste das Grab sehen. Es war kurz nach 6 Uhr, das heißt nur kurz nach Sonnenaufgang. Wir dachten, das war früh für uns heute. Okay, wir zum Frühstück gekommen sind und nach einer Zeitumstellung. Aber sie ist umso früher aufgestanden, um zum Grab zu kommen. Sie wollten Jesus das Grab besehen. Und sehen, wo liegt mein Herr? Sie wollten ihm anbeten mit wohlriechender Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und Geschwister, wir können die Herausforderung nicht übertreiben hier. Die Gefahren, vor denen sie standen, sowas zu machen. Also gerade wurde einen getötet und da stehen Soldaten. Okay. Denk vielleicht vor 3 Jahren, als du eine Nachricht gelesen hast, jemand wurde erwischt bei mit einem anderen an der Straße reden in der Corona-Zeit und wurde dann berichtet und einen Strafzettel bekommen, weil er das gemacht hat. Hat jeder dann Angst, an der Straße zu stehen, oder? Oder? Also, was wird passieren, wenn jemand mich erwischt und was machen sie mit mir? Okay, aber im Vergleich, du bist auch mit ihm unterwegs. Kommst du auch ins Gefängnis? Bist du in dem gleichen Muster jetzt mit Jesus? Ah, du bist einer von denen. Wirst du auch ungerecht behandelt? Ganz ehrlich, wären wir da am Grab gestanden, da hätten wir Angst gehabt. Oh, aber ich liebe den Herrn, aber wenn die mich erwischen, das könnte meine Arbeitsstelle ein bisschen in Frage bringen. Das könnte mein Ansehen in Frage bringen, aber ich liebe den Herrn. Tief in meinem Herzen. Aber ich muss nicht das übertreiben. Hey. Diese Frau sagt, ich liebe den Herrn, ich gehe zum Grab. Egal. Ah, ist ein Stein im Weg. Werden wir sehen. Herausforderungen kommen. Herausforderungen sind da, aber wir werden sehen, wie das Problem zu lösen ist. Ich folge dem Herrn. Auch wenn er gestorben ist. So eine Liebe für ihn. Wenn wir für den Herrn unterwegs sind, die Herausforderungen sind schon von Gott erledigt worden. Selbst wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Wir wissen, ich folge dem Herrn. Er macht den Weg frei. Sind wir bereit, dem Herrn zu gehorchen und folgen? Auch wenn die Herausforderungen dastehen. Sie geht zum Grab und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Und sie geht dann zurück zu den Jüngern, zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern. Warum Simon Petrus? Er war derjenige, der den Herrn verleugnet hatte. Und wir wissen an einer anderen Stelle, dass die Engel sagten, geh zu Petrus und sag ihm. Ausgerechnet Petrus, weil er so gesündigt hat. Gott wollte ihm, Jesus wollte ihn besonders wiederherstellen und hat dem Bote gesagt, der Engel sagt, hey, sprich besonders Petrus an, okay, dass er wiederhergestellt wird. Er soll nicht am Boden bleiben. Er soll wiederhergestellt werden und mir nachfolgen. So, sie geht zum Petrus und sagt, hey, so Petrus, sicher, könntet ihr euch vorstellen, wie er ausgeschaut hat? Oh, ach Mann, die Worte, die er gesagt hat, die Gesichter von dem anderen und dann das Gesicht von seinem Herrn, als er Jesus ihm geblickt hat, kurz vor seinem Prozess. Oh Mann, was ich mit meinem Herrn getan habe. Sein Gewissen hat ihm so gefoltert. Geh zu Petrus. Sag ihm, das Grab ist leer. Der Stein ist weggemacht. Aber wir müssen sagen, sie wusste nicht, dass er auferstanden ist. Das kommt stückweise. So, sie geht zurück zu den Jüngern und kamen dann die Jünger zu Jesus. Der Auferstandene, Entschuldigung, es kommt noch. Dieser erste Teil ist das leere Grab. Und sie kommen zu Petrus und Johannes. Und sie, Petrus und Johannes, sie rennen zum Grab. Er spricht von Vers 3 von den anderen Jünger. Und von den Jüngern, die Jesus lieb hatte. Und wer war dieser Jünger? Alle sind einig. Hier sprechen wir von Johannes. Und später in Kapitel 21, glaube ich, steht sogar, er wird identifiziert. Der Jünger, der Jesus liebte, war der diesem Autor dieses Buches war. Das ist dann Johannes. So, das Petrus und Johannes. Nun, ganz menschlich hier, okay? Du hast Johannes, er war sportlicher, höchstwahrscheinlich für Jünger auch, und ist losgerannt. Das Wort verrennen ist das gleiche Wort wie der Diener am Grab, am Kreuz, der stand. Und also, oh, er dürstet. Hol schnell Essig. Ja, er sagt, ja, okay, ich gehe schnell Essig. Okay, nee. Er sagt, okay, schnell, okay, er stirbt gleich. Hol ein bisschen Essig für ihn und hat sich beeilt. Das ist das Wort. Hat sich beeilt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ausgeschaut hat? Okay? Okay, rennen. Er war sportlicher, aber vorsichtiger. Er kam zum Grab und stand da. Er wollte nicht reingehen. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, wer würde gern in dem Grab, wo eine Leiche liegt, reingehen. Das ist ein bisschen einfach reingeschaut, gesehen, okay, ja. Sieht aus, ob es leer ist, aber es stand da. Petrus kam so hechelnd hinterher, vielleicht ein bisschen übergewichtig, wer weiß, oder nur älter, keine Ahnung. Aber komm hecheln zum Grab und mussten Petrus lieben. Er stand nicht am Grab. Oh, ich überlege, ob ich da reingehe. Keine Bedenken, keine Reserve. Er ging rein. Einfach so. Okay. Muss ich das anschauen, was hier los ist. Okay. Was sieht er? Was sehen Sie in dem Grab? Was wurde gesehen? Einer hat geschrieben folgendes, das Grab, wenn wir uns vorstellen können, wie das ausgeschaut hat. Das Grab war eine horizontale Kammer, die in den weichen Kalksteinfelsen geschnitten war, auf dem Jerusalem erbaut worden war. Ähnlich vielleicht wie in Rom, die Katakome, wie das so leicht war, reinzuschnitzen. dem Gräber. Normalerweise hat solchen Gräber einen kleinen Vorraum, in den der niedrige Eingang mündete und von dem aus die Grabkammern ausgingen. So, es gab einen kleinen Nebenraum und eine kleineren Grabkammer, wo sie gelegen sind. Okay. Bei den Katakomben hast du auch gesehen, wo das so auch manche, natürlich hier ist anders, aber so eingegraben wurde wie kleine Regalen, da war ein Leichnam. Und da war es scheinbar einen kleinen Innenraum und da war wie ein Bett reingeschnitzt in dem Stein, so vielleicht so klein, und dann ist dann in dem Innenraum war er auf dem kleinen Teil gelegen. Als Petrus reinging, was hat er gesehen? Er hat bewusst uns gesagt, dass er mit Leinentücher gewickelt wurde. Und diese Leinentücher, sie lagen auf, okay, ganz als ob Jesus in seinem Leib, dass der Leib einfach weg war oder durchgekommen ist. Sie lagen da. Und der Handtuch, der auf seinem Gesicht war, über sein Gesicht war, war quasi gefaltet und zur Seite gelegen. Also wenn Soldaten, römische Soldaten oder Juden oder selbst andere Jünger, den Leichnam Jesu wegnehmen wollten, würden sie den Leintücher so da liegen lassen? Normalerweise würdest du den Leintuch einfach mitnehmen. Also das Leintuch wegmachen wäre nicht angenehm, nicht normal. Schlepp das Ganze, egal. Das haben wir mit unseren Kindern, wenn sie bei uns auf dem Bett geschlafen sind früher, dann kommen wir ins Bett. Okay, du gehst in dein Bett, ich nehme die ganze Decke und alles, nehme es zu seinem Bett. Okay? Du nimmst die ganze Leintücher und alles und gehst. Aber sie werden da gelegen. Und nicht nur da gelegen, sondern Leintücher waren nicht einfach weggemacht und da geschmissen oder in dem Restmüll da im Eck. Nein, sie waren da ordentlich gelegen. Und der Handtuch zur Seite. Das haben sie gesehen. Johannes hat das angeschaut. Er sah, Vers 8 sagt, und glaubte. Seine Reaktion, sein Glauben wurde nicht aus allen prophetischen Texten nur abgeleitet. Die Tatsache des leeren Grabes erhellte den Sinn der Schrift. Und er hat quasi das gesehen und sagt, stimmt. So steht es in der Schrift. Und so sagt er hier. Er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Jesus, interessant. Die Jünger Jesu haben das gehört. Ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Er hat ganz früh in Johannes Evangelium, Kapitel 2, hat er gesagt, brecht diesem Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er aber sprach, ich habe übersprungen da, Zeitgründe, aber er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Klar, Unglauben ist Sünde. Aber wir sehen auch mit dem Unglauben, es war teilweise auch, was sie nicht verstehen konnte. Gott hat bewusst ihnen ins Fenstern gelassen, im Dunkeln gelassen, Entschuldigung, was genau passiert ist. Weil er wollte nicht, dass sie irgendwie, ja, Gott unter die Arme greifen wollen. Okay? Oder schauen, wie wird das wirklich geschehen, ne? Und gucken, sondern sie waren alle in einem Raum, in ihren eigenen Räumen irgendwo, einfach in Angst. Aber er ist in der Zeit auferstanden worden. Jetzt haben sie verstanden. Nun, Maria Magdalena ist aber noch nicht so weit. Sie hat das nicht alles gesehen. Und so geht es weiter ab Vers 11. Das leere Grab, aber zweitens der auferstandene Jesu. So geht's weiter mit der Geschichte. Sie kam zum Grab wieder und sie weinte, weil der Leichnam wurde scheinbar weggenommen. Und selbst wenn er gestorben ist, mindestens können sie den Leichnam da lassen. Aber scheinbar haben sie es geschändigt. Vielleicht zum Hinnom oder Gehenna gebracht und einfach auf den Brennhäufer, wieder auf den Müllbrennanlage einfach gelassen, um zu schändigen. Und so ist sie, der letzte Ehre wurde auch ihr geraubt. Und sie ist in einem verzweifelten Zustand. So ist es manchmal. Wir folgen dem Herrn, wir tun, was er sagt, aber wir kommen in Verzweiflung. Wir sagen, wie kann das so sein in meinem Leben? Wie kann ein Christ das so erleben? Ich folge dem Herrn, versuche treu zu sein, aber jetzt kommt Verzweiflung. Und sie weinte. Und sie beugt sich vornüber in die Gruft. Und wir wissen, dass sie durcheinander ist, weil sie sieht zwei Engel. Eine zum Haupt, eine von den Füßen, wo Jesus gelegen hat. Und selbst da checkt sie nicht, dass sie hier Engel sind, scheinbar. Sie sieht die Engel und sie nur redet mit denen. Und sie sagt, sie sagen, Frau, was weinst du? Und sie sagt, weil sie meinem Herrn weggenommen, weil ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie will einfach zu seinem Leichnam kommen und ihm ehren. In ihrer Trauer erkennt sie auch Jesus nicht. Jesus steht da und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er war in seinem verherrlichten Körper, aber er war zu erkennen. Das wissen wir, weil die anderen Jünger haben ihn erkannt. Aber in ihrer Trauer, Augen voller Tränen, hat sie ihn nicht erkannt. Und er sagt, Frau, was weinst du? Wen suchst du? So ist Jesus. Er möchte unserem Herzen hören, wie es uns geht. Und er sagt, wen suchst du? Und sie sagt, ich suche, Herr, wenn du ihn weggetragen, wenn du das gemacht hast, sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich werde ihn wegholen. Sie hat keine Ahnung wie. Sie hat nicht die Kraft, einen Leichnam selber zu tragen. Aber sie sagt, egal, ich mache das, was mein Herr ist. So zeig mir, wo er ist. Ich gehe zu ihm hin. Ich will meinen Herrn haben. Bitte. Und Jesus, so schlicht und einfach, sagt ihr, Maria. Das war genug. Sie hat ihren Namen gehört und sie wusste, wer er war. Sie wendet sich um und spricht, Rabuni, mein lieber Lehrer. Das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Was brauchen wir, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir die letzte Hoffnung verloren haben? Du brauchst es, Jesus, deinen Namen nennen. Und so ist es. Er hat das nicht nur damals gemacht. Maria Magdalena hat keine extra besondere Stelle im Himmel, sondern wir werden mit ihr aus Glaubensschar, wenn du Jesus kennst, vor Jesus stehen. Und er kennt auch deinen Namen. Und er sagt dir deinen Namen. Und das ist, was du brauchst. Er ruft dich, hat der Israel gesagt, ich habe euch bei Namen gerufen. Du sagst, ja, aber das habe ich nicht verdient. Ja, hat Israel auch nicht verdient. Selbst den Namen Israels, Jakob, der Betrüger. Aber er hat ihn mit Namen genannt. Ja, du bist Sünder, aber wenn du Jesus kennst, hat er alle deine Sünden am Kreuz vor 3 Tagen vor seiner Auferstehung getragen. Er ist Sünde gemacht worden für dich, damit du seine Gerechtigkeit sein konntest durch ihn. Und er ruft dich mit Namen. Er hat dich geschaffen. Deine Person hat er geschaffen, um eine Beziehung zu haben. Und er sagt deinem Namen. Damit jeder, der an ihm glaubt, der das annimmt, er möchte eine Beziehung haben, aber zwingt das nicht, dass wir das haben können. Diese Frau, sie hat ihn schon gekannt, aber in ihrer Verzweiflung, wenn du als Christ viele Jahre im Herrn kennst, aber in Verzweiflung kommst, das passiert. Auch durch Gottes souveränen Weisheit, damit du ihn neu erleben kannst. Er ruft dich mit Namen. Er stellt dich wieder her und gibt dir die Hoffnung, die du suchst. Gott hat sogar diesen zwei Boten für diese Frau auch bestellt, um das zu erkennen. Sie sieht Jesus. Nun, diese Worte, rühre mich nicht an, kann uns ein bisschen so, ja, ein bisschen unpersönlich, rühre mich nicht an. Okay. Das ist nicht hier, glaube ich, den Sinn dahinter. Besser übersetzt, weil später hat der Thomas gesagt, ja, rühre mich an, also alles Mögliche. Also besser übersetzt ist es, klammere mich nicht an, okay, ich habe eine Aufgabe zu tun, okay, ich komme wieder, werde mit euch unterwegs was machen, okay, wir reden miteinander. Aber klammere mich nicht an, ich werde nicht eine lange Zeit hier bleiben, sondern ich gehe zu meinem Vater. Das ist eher die Bedeutung da, nicht du bist unrein oder so. Das ist nicht hier der Sinn dahinter. Er hat diese Aufgabe, geht zum Vater, dann wird er auch weiter mit ihnen sich unterhalten. Und er sagt, sprich zu meinen Jüngern, sprich zu meinen Brüdern. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er die so als Brüder nennt. Er sagt in Hebräer 2, denn sowohl der, welcher geheiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er nennt uns Brüder mit ihm. Was für eine Freude, was für eine Ehre, seine Brüder zu sein. Gehe zu meinen Brüdern, sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Warum sagt es so? Weil natürlich, er ist sein Vater, ist unser Vater, aber in einem anderen Sinn. Weil er Gott ist, der Sohn Gottes, er ist eine der Dreieinigkeit. Er ist seinem Vater, aber nicht im gleichen Sinn, wie er unser Vater ist. Wir sind Geschöpfe, er nicht. Er ist Gott. Meinem Gott, eurem Gott. Okay? Meinem Gott, aber er ist auch Gott. Unserem Gott, wir sind nicht Gott. Der Unterschied ist schon da. Die Beziehung zwischen mit Gott ist anders, weil er selber Gott ist. Aber so hat sie mit Glauben, mit Freude ist sie zurückgegangen. Zum Schluss. Was sollen wir mit der Tatsache der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung Jesu tun? Wie reagierst du darauf? Wie lebst du im Gesicht dieser Tatsachen? Erstens ist die Frage, glaubst du daran? Ist Jesus tatsächlich auferstanden? Seine Jünger haben ihn gesehen, auch mit dem Narben in den Händen noch, aus Erinnerung, was er für uns gelitten hat. Glaubst du das wirklich, dass die Lebenszellen, die aufgehört Leben zu haben, die Lungen, die aufgehört zu atmen, das Herz, das aufgehört hat zu schlagen, der eigentlich geplatzt wurde, weil es Blut und Wasser rauskam, aus der gestochen wurde, dass Jesus Christus in diesem Leib auferstanden ist. Das Grab ist leer. Die Leinentücher lagen da, aber nicht mehr sein Körper. Wenn wir das wirklich glauben, Jesus sagt, was wir am Anfang erwähnt haben, wenn Jesus auferstanden ist aus dem Grab, wirst du auch. Nimm nur als Beispiel, nimm deine Hände kurz. Kann jeder seine Hände nehmen? Schau deine Hände an. Schau deine Hände an. Irgendwann wird diese Hände vielleicht gefaltet, in einem Sarg legen, wenn Jesus uns vorher nicht entrückt, wenn er nicht in der nächsten Zeit kommt, wiederkommt, vor deinem Tod. Diese Hände werden gefaltet, vielleicht ganz bleich so legen. Aber wenn du an Jesus glaubst, wirst du in diesem Leib auferstehen. Und diese Hände werden deinem Herrn anfassen. Glaubst du das? Nicht nur Thomas, nicht nur Johannes, nicht nur Maria Magdalena und die anderen Frauen, sondern du wirst die Möglichkeit haben, Jesus anzufassen. Und bis dahin, wir haben so eine feste Hoffnung, wenn du das glaubst, das ändert alles in unserem Leben. Wir müssen wie diese Jünger hinausgehen und anderen davon erzählen, dass sie auch von dieser Auferstehung erleben. Dass sie auch ihn erkennen. Wir werden aufgefordert, daran zu glauben. Wenn du heute da bist und du nicht daran glaubst, dann wirst du seine Auferstehung nicht so erleben. Du wirst ihn trotzdem erleben, aber du wirst ihn als Richter erleben, weil er alle, die nicht an ihm glauben, richten wird. Du wirst ihn begrüßen, entweder als Retter und dein Erlöser oder als dein Richter. Wie in Offenbarung 19 steht, deine Augen wie Feuerflammen, seine Haut wie viele Diademe, er trägt einen Namen geschrieben. Er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlagen. Du kannst ihn so erleben. Oder so erleben, wie er sagt in Johannes 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit, wenn du an ihm glaubst, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, diesem Auferstehungsleben, möchte Jesus, dass du das hast heute. Und dass du für ihn lebst, dass er durch seine Kraft, seine Auferstehungskraft, du lebst. Du weißt nicht, wie viele Tage du hast, dass wir für ihn leben. Wir vergessen, was dahinter ist. Wir schauen vorne zu ihm, der den Weg gemacht hat und der für uns steht und sitzt und betet. Und wir leben für ihn, bis er wiederkommt. Lass uns mit dieser Hoffnung, mit dieser Freude das erleben miteinander. Einander ermutigen und stärken, dass wir ausharren, dass wir für ihn leben und anderen davon erzählen. Die lieben Menschen, für die er auch gestorben ist. Lass uns beten. Jesus Christus, wie gnädig bist du, so viel, so voller Geduld. Danke, dass du lebst. Und weil du lebst, dass wir auch mit dir leben werden, wenn wir an dich glauben. O Herr, schenk jeden hier den Glauben, dass sie überzeugt werden, ja, mein Herr lebt. Und weil er lebt, werde ich auch mit meinen Augen ihn sehen. Lass uns mit dieser Hoffnung, mit dieser Freude leben heute. Und Herr, dass wir wie Maria Magdalena, ja, wirklich mit Freude dich begrüßen und dich erleben in unserem Alltag. Durch Jesus bete ich dies. Amen.